Genossinnen, Genossen, hört ihr mich? Gut. Es ist natürlich eine Schwäche, die wir zwangsläufig haben, dass wir jetzt 12 Jahre weglassen. Und zwar entscheidende 12 Jahre, und wir lassen das Jahr 1935 weg und damit einen entscheidenden theoretischen Fortschritt in dieser Bewegung, nämlich den 7. Weltkongress. Gleichzeitig ist es so, dass immer, wenn ihr einen Historiker anfragt, der ja nur berufsbedingt ein bisschen seine Quellen verliert ist, dass der dann natürlich nicht einen Teil seiner eigenen Quellen streicht, um nochmal den 7. Weltkongress euch nahe zu bringen. Insofern verweisen wir auf das letzte Jahr, da haben wir das ausführlich diskutiert. Aber trotzdem wäre ein bisschen die Frage, wie weit man zurückgeht. Zum Anfang muss ich mal kurz gegen mein Thema verstoßen, aber ich hatte gestern, bevor ich die PowerPoint gestern Abend gemacht habe, einigen Genossen versprochen, diese Hafenkaimauer einmal zu zeigen. Das ist das zentrale Agitations- und Informationsmittel der Hamburger Arbeiterbewegung gewesen, solange auf dieser, nämlich der deutschen Werft, noch kommunistische oder fortschrittliche Betriebsgruppen waren. Das letzte, was dort verkündet wurde, war Freiheit für die PKK im Jahr 1993 gegen das Verbot durch die EU. Hier habt ihr das Bild von 1951. Zur Werbung für die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Und dieses Bild habe ich mit eingefügt, einfach weil ich es grandios witzig fand. Wobei man schon sagen muss, dass dieses Transparent eindeutig progressiver war, als dass hier noch die Hauptstadt der DDR war. Und in dem Moment, in dem man die Hauptstadt Deutschlands grüßt, man dann schon sehr deutlich machte, für welches Deutschland man da eigentlich grüßen will und welches andere eben nicht. Aber gut, damit ende ich auch mit meinen Abschweifungen und wir kommen zur Einleitung. Ich gehe zurück bis 42. Das erlaubt mir, meine Redezeit irgendwie einzuhalten. Im Juni 1942 gibt die bedeutendste Hamburger Widerstandsgruppe, nämlich die Gruppe Jakob Bestlein Absagen, die ihr dort seht, zumindest in ihrem Führungskollektiv, ein Agitationspapier heraus, nämlich dieses sogenannte Merkblatt für Bauarbeiter. Die Widerstandsgruppe ist im Wesentlichen nach Betriebsgruppen und Industriegruppen aufgebaut, sodass Merkblatt für Bauarbeiter auch tatsächlich hieß, dass man Leute, die an irgendeiner Stelle den Westwall oder faschistische Versuche außerhalb von Hamburg Wohnungen anzulegen, dass man dort tatsächlich aktiv Leute organisierte, Leute für den antifaschistischen Kampf gewann und die Bauvorhaben der Faschisten zumindest nach hinten verlagern konnte. In dieser wichtigsten, wie gesagt, Widerstandsgruppe, zumindest für den norddeutschen Raum, wird sehr ausführlich eine Radiorede Stalins von 1942, nämlich vom Februar 1942, diskutiert, in der der zentrale Satz derjenige ist, der dann eine Losung umgebaut wird. Und der zentrale Satz von Stalin ist: Es wäre lächerlich, die Hitler-Clique mit dem deutschen Volk, dem deutschen Staat gleichzusetzen. Die Erfahrungen der Geschichte sagen, dass die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat aber bleiben. Diese sehr, sehr klare Differenzierung, nämlich zwischen, selbst wenn das deutsche Volk, und das hat es getan, bis zur Aufgabe seiner Existenz an diesen verdammten Hitlerfaschisten hängt, ist da eine Differenz zwischen der sozialen Massenbasis und den Leuten, die davon profitieren. Das erlaubt den Widerstandskämpfern, daraus eine Losung zu machen, die wir sie, wie gesagt, an diese Bauarbeiter weitergeben: Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg. Nieder mit dem Krieg der Hitlerfaschisten. In diesen gemeinsamen Kämpfen, vor allem innerhalb der illegalen Widerstandsgruppen, wird das, was man vorher nicht so richtig geschafft hat, was Thälmann beschreibt mit zwischen die Mauern, damit, dass man die Mauern zwischen sich und den Sozialdemokraten niederreißen müsste, das wird vor allem in dieser Organisation geschafft. Also es gibt Sozialdemokraten, die aktiv in diesen Widerstandskampf mit eingreifen. Es gibt viele Parteilose, die aktiv mit eingreifen. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die auch danach nicht bereit sind, sich in antikommunistische Umtriebe mit einbinden zu lassen. Ich greife noch einmal weiter. In dieser Widerstandsbewegung spielte der Seifenladen Waschbär in Hamburg eine entscheidende Rolle. Hier werden Treffen abgehalten und in den Seifenpackungen werden illegale Nachrichten versteckt, sowohl zur Kommunikation als auch zu Agitationszwecken. Und geleitet wird dieser Widerstandsladen von den beiden Genossen, die ihr dort außen seht. Das sind Paul und Magda Thyrei. Jeweils, also das Bild ist von Anfang der 40er Jahre. Magda Thyrei, um die es im Folgenden ganz kurz gehen soll, ist Lehrerin, tritt Mitte der 20er Jahre, ich habe das Gefühl, ich rausche? Nee, gut. Tritt Mitte der 20er Jahre der KPD bei und ist hier zu sehen inmitten ihrer Schulklasse. Diese Schulklassen zeichneten sich dadurch aus, dass zum einen alle Arbeiterkinder die Versetzung bestanden und zweitens Gruppen des KJVD in dieser Schule entstanden, wie Pilze aus dem Boden. Also eine wahnsinnig gut arbeitende Genossin. Ein Spitzel lässt diesen Laden 1943 hochgehen. Und man foltert und verhaftet, foltert und sperrt Magda Thyrei ein. Diagnostiziert dann Multiple Sklerose, schickt sie in irgendein Hospital und lässt sie schlicht zum Sterben liegen. Am 17. Juni 1945 stirbt sie bereits nach der Befreiung an den Haftfolgen. Und dann passiert das, was ich euch eigentlich erzählen möchte, weswegen ich diesen Einstieg brauchte. Am 23. Juli wird sie auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beerdigt. Mehrere hundert Mitglieder, und zwar beide Arbeiterparteien, nehmen an diesem Begräbnis teil. Und der Sozialdemokrat Karl Meidmann und der Kommunist Friedrich, genannt Fiete Dettmann, geben sich über dem offenen Grab der Genossin die Hand und schwören, die Spaltung der Arbeiterbewegung niemals wieder aufleben zu lassen und niemals wieder den Bruderkrieg zuzulassen und möglichst bald eine sozialistische Einheitspartei zu bilden. Jetzt wisst ihr alle, wie die Geschichte ausgeht. Die Jugend nennt das, glaube ich, einen Spoiler. Aber ja, die Einheit der Arbeiterparteien wurde in der Folge nicht erreicht. Das antifaschistisch-demokratische Deutschland, das man erreichen wollte, nicht aufgebaut, zumindest in den Westzonen nicht. Und mit der Restauration der alten Macht- und Besitzverhältnisse des Wiederaufbaus des deutschen Imperialismus hat man alle Versuche dieser bewussten und organisierten Vorhut, sich dieses Hauptfeindes für immer zu entledigen, zerschlagen. Ich will, und das ist so ein bisschen der Aufbau des Referats, den Kämpfen, die in diesen 4 Jahren geführt werden, auf 3 Ebenen folgen, nämlich auf der ökonomischen, auf der ideologischen und auf der politischen Ebene, also auf den 3 Ebenen des Klassenkampfes. Der letzte Leiter dieser politischen Widerstandsgruppe, Arthur Matschke, berät sich kurz nach der Befreiung der Stadt am 3. Mai mit der britischen Besatzungsmacht. Davor gibt es eine Geschichte, die wahnsinnig schön ist, denn die größte Widerstandsgruppe, die auf der deutschen Werft, gibt am 1. Mai 1945 ein Flugblatt heraus, in der, nachdem bekannt geworden ist, dass die Faschisten Thälmann umgebracht haben, sie zum 1. Mai noch einmal fordern, für Teddys Mörder jetzt auch baldmöglichst den Strick. Daraufhin kommt die Gestapo noch ein letztes Mal in den Betrieb und versucht herauszufinden, wer es ist. Und zusammen mit Häftlingen aus Neuengamme stirbt einer der Gestapo-Menschen, weil er plötzlich einen Schraubenschlüssel im Schädel hat. Am 3. Mai 1945 werfen sie dann den faschistischen Betriebsführer in die Elbe und eilen mit roten Fahnen den britischen Befreiern entgegen und teilen ihnen mit, dass sie ab sofort nicht mehr Kanonenboote für die Wehrmacht bauen, sondern Fischerboote für die Sowjetunion, weil von da geht kein Krieg aus. Die Briten finden das entsprechend nicht so schön und lassen die Untersuchungsgefangenen, die in den faschistischen Gefängnissen sitzen, nicht frei. Und am 3. Mai geht deswegen der Leiter dieser Widerstandsgruppe zu Montgomery, also dem britischen Offizier, und versucht dort so viel wie möglich für die Genossen noch rauszuholen, wenn man sämtliche Sicherheitserwägungen versteht. Aber wenn man natürlich trotzdem jetzt mal langsam seine Leute befreien will, wenn man schon endlich die Befreiung durchgeführt hat. Und in einem Bericht schreibt er danach: Als wir fortgingen, hörte ich, wie einer der englischen Offiziere zu einem anderen sagte, "That's our next opponent." Also das ist unser nächster Feind. Vorerst aber, und das ist das Spannende, steht die Einheitsfront. Auf der sozialdemokratischen Seite mit Karl Meidmann, den seht ihr hier oben, von der SPD, der wird nach Kiel eingeladen, weil auch dort Kommunisten und Sozialdemokraten diskutieren, was machen wir jetzt und vereinigen wir uns. Und Karl Meidmann wird als Vorreiter im Prinzip der sozialdemokratischen Einheitsbefürworter eingeladen und ein Genosse beschreibt danach kurz: Und nun, sprach Jack Meitmann, anderthalb Stunden lang, mit einer Beredsamkeit, als ob es gelte, Nazis zur Einheitsfront zu bekehren. Dann sprach er weiter davon, dass er, sowie der Genosse Detmann von der KP in Hamburg, am Grab eines Genossen, wo die Hamburger Arbeiterschaft mit 3000 Mann aufmarschiert war, um gleichzeitig damit eine politische Kundgebung zu veranstalten, verhaftet worden und 24 Stunden zusammen mit Gestapo-Agenten eingesperrt worden war. Wie also in Hamburg gearbeitet wird und wenn es nicht geht mit dem Tommy, dann gegen ihn. Das ist Quatsch. Ich weiß nicht, warum man das in Kiel erzählt, aber auf dem Begräbnis von Magda Thyreil wurde niemand verhaftet. Es waren nicht 3000 Leute. Es war eine Genossin, die begraben wurde. Es ist von vorne bis hinten Quatsch, was er dort erzählt. Aber es ist schon ein Kennzeichen dafür, wie kämpferisch eine Einheitsfrontorientierung vertreten wurde, wenn man sogar die Geschichte erfindet, dass man gemeinsam verhaftet wurde, um zu sagen, jetzt vereinigt euch gefälligst. Wir werden später sehen, ob sich das so hält. Ansonsten habt ihr hier noch das Bild von Friedrich Detmann hinter mir und 1946 bei der Beisetzung der Hamburger Widerstandskämpfe. Es gibt leider kein Bild von 1945 direkt, oder zumindest habe ich keins gefunden, aber von 1946 Fritz Heidkreis von KPD und VVN spricht in Hamburg. Dann kommen wir zum ersten Punkt, nämlich zum ökonomischen Klassenkampf. Ausgangspunkt sind wie immer die Gründung neuer Gewerkschaften, weil man natürlich von der faschistischen Pseudogewerkschaft, das heißt der Deutschen Arbeitsfront, zu Recht nichts mehr hielt. Da streiten sich die Quellen. Einige sagen, es war am 7., andere sagen, es war am 11. Mai. Aber es wird in Hamburg eine sogenannte freie sozialistische Gewerkschaft als Einheitsgewerkschaft gebildet. Da gibt es zwar relativ schnell auch Auseinandersetzungen über den Grad der Politisierung, weil gerade ältere Arbeitervertreter sagen, naja, Einheitsgewerkschaft heißt, lass das politisch mal runterkochen. Und gerade junge, neue Leute sagen, im Moment, nein, Politisierung heißt definitiv eine antifaschistische Gewerkschaft. Aber die Diskussion läuft, wenn man das nachverfolgt, im Wesentlichen auf der Ebene, wir müssen diese Einheitsgewerkschaft aufbauen. Das ist im Wesentlichen eine agitatorische Auseinandersetzung. Wenn heute rechte Historiker das aufbauschen und sagen, darin liegt der Keim der Spaltung, wollen sie das, was danach kommt, rechtfertigen. Das ist nämlich Montgomery im Sommer 45, das heißt zwei Monate nach der Befreiung, dem einfällt, dass man das jetzt auf keinen Fall unterstützen könne und er die Militärpolizei einrücken lässt, um diese sozialistische freie Gewerkschaft auseinanderzuprügeln. Bald danach werden Leute eingeflogen, die relativ schnell eine Abteilung des DEB gründen. Und natürlich gefällt das den Kommunisten nicht, dass man gerade aus den Betrieben hinausgeprügelt wurde, dass die Einheitsgewerkschaft, die von unten entstanden ist, die nach dem Prinzip von Industriegruppen aufgebaut ist, die ganz direkt sozusagen aus der Tradition des Widerstandes kommt, nicht beibehalten wird. Und es ist auch so, dass man relativ schnell bemerkt, dass dort Leute mit Milliardengeldern von der CIA unterwegs sind, also Jay Lovestone, George Meany, die eingesetzt werden, um überall in Europa übrigens antikommunistische Gegengewerkschaften im Prinzip zu bilden. Und wo es nicht funktioniert, das friedlich zu machen, da setzt man dann die Besatzungsmacht ein und lässt die Leute auseinanderbrückeln. Was man dann tut, ist 46 auch noch den Weltgewerkschaftsbund zu spalten und den Internationalen Bund freier Gewerkschaften zu bilden. Und weil sie das so gut gemacht haben, bekommen beide, nämlich George Meany und Jay Lovestone, der übrigens von den Trotzkisten kommt, nur nochmal, dann 1959 auch das Bundesverdienstkreuz und George Meany sogar das große Bundesverdienstkreuz mit irgendwelchem Lametta von Konrad Adenauer. Ihr Ansprechpartner im sozialdemokratischen Parteiapparat war Kurt Schumacher. Die KPD muss sich umstellen und relativ schnell bemerkt man ja klar, also wir müssen weiterhin auch in den Gewerkschaften arbeiten, die gerade da sind, auch wenn sie uns nicht gefallen und auch wenn sie gezielt gegen uns gegründet wurden. Aber es gibt ab 46 in der marxistischen Abendschule in Hamburg einen Lesekurs zum linken Radikalismus. Offensichtlich war der da nötig. Und mehrere Artikel im Organ oder im im Funktionärsorgan, die immer wieder auf die Arbeit in den Gewerkschaften hinweisen, die immer wieder darauf hinweisen, dass man sich jetzt da nicht rausdrängen lassen darf, die immer wieder dann versuchen, Orientierung zu geben. Also es geht immer wieder darum, keine Interzonenkonferenzen für die westlichen Besatzungszonen zuzulassen, sondern versuchen, zumindest offen mit dem FDGB zu reden. Es geht immer wieder darum zu sagen, wir wollen die Rechte betrieblich gewählter und betrieblich gewählter Delegierter stärken gegen eine ja auch gezielt aufgebaute Bürokratie, die Ähnliches verhindern soll. Hier habt ihr noch einmal das Protokoll der ersten Senatssitzung, 5. Mai 1945. Ist vermutlich so klein, dass es keiner lesen kann. Aber bereits auf der ersten Seite kommt der britische Besatzungsoffizier und erklärt den Anwesenden, übrigens alten Senatsmitgliedern, ne? Das sind die Überbleibsel des faschistischen Senats, den hier am 5. Mai erklärt wird von der britischen Besatzungsmacht, das ist verflucht gefährlich, wenn diese Arbeiter einfach anfangen, ihre eigenen Betriebe da zu verwalten. Möglichst schnell Ruhe, möglichst keine Antifa-Ausschüsse, wie man das an anderen Orten hat, zulassen, möglichst schnell Ruhe reinbringen. Im ersten Senat nach der Befreiung 1946 nehmen die Kommunisten das übrigens auf und sagen, ja, machen wir, lassen keine Antifa-Ausschüsse zu. Die VVN wird ein Teil der hamburgischen Bürgerschaft und ist zuständig für die Verfolgung von Nazitätern. Antifa-Ausschüsse aus Betrieben werden dafür zuständig, diese Betriebe zu entnazifizieren. Das heißt, man dreht es um. Aus der Befriedung fängt man an, ihnen im Prinzip diesen Staatsapparat, noch bevor er richtig entsteht, bereits mit den eigenen Leuten zu belegen und damit den Kampf um Entnazifizierung damit zu verknüpfen, dass man im Prinzip eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung im Kampf um die Macht, im Kampf um diesen Staatsapparat führt. 1945 hat man das dann geschafft, was man von Anfang an wollte. Der Vorstand des DGB der britischen Zone ist kommunistenfrei. 1948 wird der letzte, der Vorsitzende der IG Druck, der aus Hannover kommt, aus dem Vorstand ausgeschlossen. Das hier ist nochmal ganz lustig, wenn ihr schon jemanden einladet, der dazu promoviert, dass die Differenz in der Geschichtsschreibung, 1985 kommen wir noch vor, 2015 nicht mehr. Kommen wir zum politischen bzw. zum ideologischen Teil. 1947 gibt es scharfe Auseinandersetzungen innerhalb Hamburgs um die Frage, wie bauen wir diese neue Stadt auf, wie funktioniert diese Verwaltung, und fortschrittliche Kräfte, VVN, FDJ, aber auch KPD fordern selbstverständlich, dass man nicht mehr die völkische Bindung der Beamten und der Angestellten an den Staat wieder einführt. Den gab es im Kaiserreich, den gab es in der Weimarer Republik. Und den gibt es jetzt wieder in der BRD, deswegen Streikverbot für Beamte, und den wollte man wegkämpfen. Basis dafür ist der alliierte Befehl des alliierten Kontrollrats Nummer 22, Erlaubnis von Betriebsräten und auch von Betriebsvereinbarungen. Und man hat darum gekämpft, eine fortschrittliche Betriebsregelung einzuführen. Und nun sitzt am Kopf dieses ersten Nachkriegssenats, eines Altparteiensenats mit einem kommunistischen Gesundheitssenator, eben dieser Max Brauer. Und man hat am Anfang sich gedacht, das ist gar kein Problem. Max Brauer gehört zu den Leuten, die das Volksfront-Manifest von 1936 mit unterschrieben haben. Der kommt aus einem antifaschistischen Exil, da sollte es gar kein Problem sein, diese urdemokratische Variante mit einzuführen. Auch das klappt nicht. Brauer setzt durch, dass die reaktionären Formulierungen im Gesetz weiter bestehen bleiben. Er setzt braucht dafür drei Anläufe, weil die ersten beiden selbst von antifaschistisch gesinnten Leuten seiner eigenen Fraktion mit niedergestimmt werden. Im dritten Ablauf funktioniert es dann und ist ein Startschuss dafür, dass überall in Deutschland Verwaltungen nach diesem alten Modell der Verpflichtungen von Staatsangestellten auf ihren Staat wieder eingeführt werden. Das ist etwas, in dem sich Nazis dann wahnsinnig wohlfühlen. Was die KBD jetzt macht, ist etwas, das quellenmäßig wahnsinnig spannend ist, weil wir in dem Nachlass von Karl Gruner, dem Ideologiebeauftragten der KPD, finden wir im Prinzip Notizzettel, in denen der Ideologieverantwortliche der KPD plötzlich das Prager Manifest der SPD von 1934 liest und wahnsinnig viele Zahlen, Daten zusammenträgt zur Frage, wie sieht diese Hamburger Verwaltung eigentlich mengenmäßig aus. Was dann herauskommt, ist ein Artikel im Funktionärsorgan der KPD, in dem natürlich wesentlich die eigene Orientierung, antifaschistisch-demokratische Umwälzung, dafür Umgestaltung des Staatsapparates, dafür notwendige Entnazifizierung, das heißt eine Doppelfunktion von Entnazifizierung sowohl institutionell und im Rahmen der Vorschriften dieses Staates als auch personell, wir wollen diese scheiß Nazis loswerden, umgesetzt wird, der das aber auch begleitet damit, dass man sagt, selbst die SPD 1934 forderte, und für die Leute, die das Prager Manifest jetzt nicht im Kopf haben, es hat eine Stelle, die ganz entscheidend ist, dieses Prager Manifest, in dem sie nämlich sagen, 1918 übernimmt die Sozialdemokratie als letzte intakte Partei den Staatsapparat. Und das ist ein Fehler, sagt die SPD 1934, weil man kann, wenn diesen Staatsapparat einfach übernimmt und ihn nicht zerschlägt, ihn nicht einhegt, ihn nicht demokratisiert, man kann dann der Reaktion, die im Staatsapparat arbeitet, die da im Prinzip darin lebt, keinen Einhalt gebieten. Was also hier die KPD macht, ist zweierlei. Zum einen bietet sie linken Sozialdemokraten, mit denen man eine Aktionseinheit anstrebt, eine eigene, aus ihrer Theorietradition kommende, fortschrittliche Begründung für gemeinsames Handeln an. Man schafft damit eine Theorietradition, die ein Schumacher ganz bewusst nicht schaffen will. Ne, also 1946 wird zwar nochmal das Prager Manifest aufgelegt, auch von der Schumacher SPD, die fangen aber an, Sätze daraus zu streichen. Und dieser Satz ist einer, der da sofort fällt, also der im Prinzip nicht mal mehr gedruckt wird. Und das Zweite ist, und das ist ganz spannend, wenn man sich das Verhältnis von KPD und SED anguckt, die Anfang 1948 ja eine Arbeitsgemeinschaft bilden, diese Auseinandersetzung, was machen wir mit der demokratischen Tradition, die die SPD nicht erfüllen konnte, von 1918, um die es ja im Prager Manifest geht. Das ist genau die Schiene, an die Otto Grote wohl als der bekannteste linke Sozialdemokrat eben in Ostdeutschland oder ehemalige linke Sozialdemokrat in Ostdeutschland in einem Buch verarbeitet, das ebenfalls Anfang 1948 erscheint. Das ist nämlich das Buch 30 Jahre später, das sich mit den aktuellen antifaschistisch-demokratischen Aufgaben beschäftigt und das genau diese Lehren aus 1918 zieht, zu sagen, wenn wir demokratisieren wollen, dann müssen wir ganz, ganz tief in diesen Staatsapparat rein, dann müssen wir diesen Staatsapparat an seiner bisherigen Handlungsweise hindern. Und das ist, da ist etwas, wo Otto Grote wohl im Prinzip auf der Linie oder auf einer der Voraussetzungen für die Volksdemokratie landet, wie sie Georgi Dimitrov auf dem 7. Weltkongress beschreibt, ne? Also Differenzierung der Sozialdemokratie, Bereitschaft der Massen gegen den Faschismus zu stürmen, aber noch nicht für die Diktatur des Proletariats und das ist der Teil, um den es gerade geht, Paralysierung, Destabilisierung dieses bürgerlichen Staatsapparats. Die Herrschenden dürfen nicht mehr können, was sie da wollen. Und damit bin ich fast am Ende. 1946 und 1948 gibt es Kürzungen der Brot- und Nahrungsmittelrationen. Das heißt im Prinzip 46 ein Hungerwinter, 48 sowas Ähnliches, wenn auch nicht so stark. 46 entwickelt die KPD ein Forderungsprogramm, das auf die sogenannten 24 Punkte, also im Sommer 45, nachdem sie sich die Hand gegeben haben mit dem Grab von Magda Thyrei, handeln Hamburger Kommunisten und Sozialdemokraten ein 24 Punkte umfassendes Sofortprogramm aus, in dem es unter anderem um die Stärkung von Kleintierzüchtern und von Kleingärtenvereinen geht. Und der Holger Christier, den ich euch vorhin als Bildcover gezeigt habe, ein Sozialdemokrat aus den 70er Jahren, steht vollkommen fassungslos davor und sagt, Moment, die wollen ja antifaschistisch-demokratische Umwälzung machen. Und er versteht im Prinzip die Welt nicht mehr. Warum setzen sie sich da zusammen und reden über Kleintiergärten, Kleintiervereine? Das Ding ist, du hast eine ungeheure Not. Und du hast ganz unmittelbar das Problem, die Versorgung sicherzustellen. Und dafür ist an das Genossenschaftswesen, an das traditionelle Genossenschaftswesen der Arbeiterbewegung anzuknüpfen und zu sagen, und jetzt bauen wir das und zwar bitte gemeinsam wieder auf, damit wir ganz unmittelbar uns erstmal versorgen können, ist eine Grundlage für die Aktionseinheit, die man dort angestrebt hat. Das versteht der Sozialdemokrat in den 70ern nicht mehr vielleicht. Ich wollte gerade sagen, er hat so wenig gehungert, aber das streichen wir, das wäre politisch unkorrekt. 1946 schlägt die SPD vor, schlägt die KPD vor, wir bilden, damit vom Land herab wieder genügend Lebensmittel zu uns kommen, sogenannte Lebensmittelkontrollausschüsse, binden dort ein Hausfrauen, Gewerkschafter und vor allem Kleinhändler, die sozusagen unter der Lebensmittelknappheit ebenso leiden wie wir. Die sollen aufs Land gehen und den Einfluss von Spekulanten und Kriegsgewinnlern brechen. Und zwar zusammen mit Arbeiterkolonnen, die aufs Land geschickt werden, um dort bei der Ernte zu helfen. Das heißt, es geht nicht um den Kampf gegen die einfachen Bauern. Es geht zum Kampf gegen Spekulanten und Kriegsgewinnler. Noch bestehende Nazi-Organisationen will man ohnehin auflösen. Und man will, und das ist der Schritt, den die KPD dann zusätzlich macht, die Bodenreform durchführen. Das wird 46 abgelehnt. 48, beim nächsten Hungerwinter macht die KPD im Prinzip die gleichen Vorschläge wieder. Und Gustav Gundelach kann diesmal mit aus dem Bizonen-Wirtschaftsrat stammenden Fakten auftrumpfen. Tuberkulose nimmt zu, die Arbeitsleistung nimmt ab. Auf dem Schwarzmarkt werden vermehrt minderwertige Fette einfach zusammengepanscht und verkauft. Und das Brot enthält auch nach amtlichen Zahlen immer mehr Wasser. Das heißt immer weniger Nährwert. Die KPD-Fraktion in der Bürgerschaft versucht nun eine politische Lösung anzubieten. Hamburg ist eine Hafenstadt. In dem Moment, in dem man als Hafenstadt auf Handel angewiesen ist, kann man durch Importe aus der UdSSR und auch aus der sowjetischen Besatzungszone, das heißt auf ein Verhindern der Spaltung, die Ernährung sicherstellen. Und jetzt könnte man meinen, dass wenn auf SPD-Seite Karl Maidmann, das ist der Kämpferische, der sogar die Verhaftung erfindet, um für die Einheit zu stimmen, der sitzt auf der anderen Seite, nämlich als Chef der SPD-Delegation bzw. als Chef der SPD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft. Jetzt könnte man meinen, das wäre an sich kein Problem, man will ja nur handeln. Jetzt dürft ihr raten, was passiert ist. Karl Maidmann erklärt, in der SPZ habe die Sowjetunion mit Hilfe der kommunistischen Parteien eine Diktatur errichtet. Mitglieder und Anhänger demokratischer Parteien seien in KZs geworfen worden und man dürfe mit diesen Leuten weder sprechen noch handeln. Parlamentarisch ist die KPD also hier auf sich allein gestellt und was man versucht, ist noch viel stärker die Position, die man errungen hat, in diesem Staatsapparat, in den Kontrollausschüssen und auch in den Entnazifizierungsausschüssen anzunehmen. Und deswegen gibt es ein Argumentations-, ein Anleitungspapier der Bezirksleitung der KPD, in dem es heißt, Zitat, wir sind der Meinung, dass das deutsche Volk in immer neue Katastrophen gestürzt wird, solange auch nur ein Nazi in der Verwaltung und in der Wirtschaft sitzt. Jetzt sagt die SPD, auch die SPD, also diese ganzen kleinen PGs, die können wir hängen. Aber die Großen, die Verantwortlichen, die Wirtschaftsführer, hinter denen die KPD eigentlich her ist, hinter denen die Arbeiterbewegung und die Gewerkschafter eigentlich her sind, die brauchen wir, das sind nämlich Spezialisten. Und die KPD erklärt, genau gegen diese Argumentation gerichtet, nur Menschen, die aus dem Volke kommen, die im Volke stehen und tief erfüllt vom antifaschistisch-demokratischen Geist sind, können die Interessen des Volkes vertreten und im Sinne des Wiederaufbaus wirken. Es geht ganz gezielt dagegen, dass man im Prinzip Spezialisten sich schafft. Was man auch bemerkt, und das ist dann prägend für die Jahre, vor allem nach 1947, ist eine Distanzierung gegenüber den Staatsorganen und auch der Besatzungsmacht, mit denen man am Anfang sehr, sehr zentral und sehr gemeinsam zusammengearbeitet hatte. Und dann heißt es hier, auch Polizei und Kontrollmaßnahmen allein können uns das Leben nicht sichern. Entscheidend ist die Demokratisierung des Volkes und des gesamten öffentlichen Lebens. Das heißt, man merkt mehr und mehr, vor allem nach 1947, das heißt nach den ersten Schritten zur Spaltung Deutschlands, dass das hier einen Weg geht, dass dieser Staat nicht unser Staat wird, sondern man beginnt, sich zum Kampf dagegen zu rüsten. Was ich jetzt noch mache ist, und deswegen ist Harry Naujoks hinter mir angeworfen, einmal sozusagen über mein Thema nochmal hinauszugreifen und eine Bündnisschicht zu erwähnen, die aber ganz wesentlich ist, um die Aktionseinheit innerhalb der Städte herzustellen, nämlich die Versorgungsfrage und die Frage, wie gehe ich mit den Bauern um. Harry Naujoks schreibt übrigens, es gibt in der Weg und Ziel, das ist die Funktionärszeitschrift, eine Rubrik, die heißt Junkernland in Bauernhand. und berichtet regelmäßig über den Fortgang der Bodenreform. Das heißt, meistens fällt die Rubrik aus, weil es keine Fortschritte gibt. Aber ungefähr einmal im Jahr druckt man nochmal schnell einen Artikel ab, in der Hoffnung, irgendwas jetzt noch machen zu können. Irgendeinen Flüchtlingskongress, irgendeinen Landarbeiterkongress bei Plön und was weiß ich. Und Harry Naujoks schreibt dann 46 als einer der ersten Artikel: Der Landarbeiter und der Bauer stehen dem neuen Deutschland fremd und misstrauisch gegenüber, weil das neue Deutschland, also auch nach der Befreiung, hat eben Umsiedler in die direkte Umgebung gesetzt, die im Prinzip eine Konkurrenz für einheimische Märkte sind, die auch Stücke vom Land haben wollen, die eine objektive Konkurrenzsituation bei der knappen Ernährung sind. Die Durchführung der Bodenreform wird eine Wendung herbeiführen. Mehr als 200.000 Umsiedler, landarme Bauern und Landarbeiter könnten in unserer Zone, also ländliche Teile der britischen Besatzungszone in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Besitzer eines eigenen Hofes werden. Sie alle werden mit ganzem Herzen die Demokratie gegen jegliche reaktionäre Angriffe verteidigen. Sie werden die Träger der demokratischen Gestaltung des Dorfes sein. Und jetzt wird er richtig pathetisch, und weil ich ein bisschen auf Pathos stehe, teile ich euch das mit. Er ist freier Bauer auf freier Scholl. Die Demokratie sichert ihm ihren Besitz. Aber es ist tatsächlich so. Also man organisiert sich, die Anhänger einer antifaschistisch-demokratischen Umgestaltung, indem man auch materielle Anreize natürlich ausnutzt. Und jetzt kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Das ist übrigens also auf der Deutschen Werft, von der ich euch vorhin erzählt habe, das ist die FDJ-Betriebsgruppe 1949 auf eben dieser Deutschen Werft. Und das ist der Ausgangspunkt. Denn ich habe euch bisher nur zwei Sozialdemokraten vorgestellt, die umgekippt sind. Und ich will euch jetzt einige vorstellen, die nicht umgekippt sind. Und zwar die hier. Das ist viel später. Das ist unter viel härteren antikommunistischen Verfolgungen. Das ist 1951. Das ist so knapp vor dem Verbot der Freien Deutschen Jugend. Und es sind Hamburger Falken und Jungsozialisten, die das Friedenstreffen in der DDR grüßen. Und das eben, weil die Aktionseinheit trotz aller Versuche, sie niederzuschlagen, auf der betrieblichen Ebene angefangen hat. Und weil vor allem für Falken und Jungsozialisten die FDJ das weiterhin gemacht hat, was die KPD 1946 im Prinzip begonnen hat, nämlich eine eigenständige linke sozialdemokratische Tradition immer weiter als Bündnispartner anzuerkennen, bei allen Widersprüchen und bei allen Varianten, wo es gescheitert ist. Und das führt dazu, dass 1951 als, das ist auch eine sehr schöne Geschichte, und weil ich noch zwei Minuten habe, kriegt ihr die auch noch kurz, um die Abfahrt der jungen Friedensfreunde nach Berlin zu sichern, muss man ja die Hamburger Polizei irgendwie ablenken. Also stellt man sich mit einem großen Banner, auf dem steht: Ich wünsche der Freien Deutschen Jugend alles Gute beim Aufbau eines antifaschistisch-demokratischen Deutschlands, Josef W. Stalin, auf den Rathausmarkt. Und wartet, was passiert. Man hat sich natürlich eine Woche ausgesucht, in der die Friedensfreunde abfahren und in der eine Sitzung dort stattfindet. Und das heißt, wenn ich dem Bürgermeister Brauer lang genug ein Stalin-Zitat unter die Nase halte, setzt der die Bullen ein. Heißt aber, ja klar, die jungen Friedensfreunde, auch übrigens Falken und Jungsozialisten, werden zusammengeprügelt und verhaftet. Aber alle Friedensfreunde, die fahren wollen, kommen sinnvoll zumindest bis in die Heide und dort dann über die grüne Grenze. Übrigens, dort angeleitet von einem jungen Herbert Mies, der an der grünen Grenze im Prinzip den FDJ-Aufpasser macht, dass die dort alle auch noch rüberkommen. Das ist die eine Schlussfolgerung. Also wir brauchen diese linkssozialdemokratische Traditionslinie und wir müssen diese Traditionslinie den Leuten anbieten, damit sie eben nicht auf die Schumacher-Linie abgehen und das heißt übergehen zu offenem, brutalem, auch etwas dummen Antikommunismus. Und es gilt meines Erachtens für andere Leute oder aus anderen ideologischen Traditionen kommende Leute auch. Das heißt, was ein bisschen schwierig ist zu organisieren, ideologische Arbeit steht manchmal vor der Aktionseinheit. Und ideologische Traditionslinien für Leute mit auszuarbeiten oder den Leuten zu helfen, diese ideologischen Traditionslinien selber auszuarbeiten, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir mit ihnen in die Aktionseinheit gehen können. Weil was denen von bürgerlicher Seite angeboten wird, und das hat man 45 bis 49 gemacht, ist von jeder beliebigen antifaschistischen, zwar bürgerlichen, aber antifaschistischen Position aus in die Totalitarismustheorie abzugehen. Das heißt, den ehrlichen, offenen Antifaschismus dieser Leute zu nutzen, um letzten Endes das gegen uns zu wenden. Und wenn ich das verhindern will, dann brauche ich auch ideologische Zusammenarbeit, dann brauche ich diese linken Traditionen, die es in den antifaschistischen Kämpfen gibt. Die Genossin Renate Münder hat mir mal einen Aufsatz für die TNP vollkommen zerpflückt, weil ich behauptet habe, durchaus in linksradikalem Überschwang, dass es gar keine richtige antifaschistische Orientierung außerhalb der kommunistischen gäbe, weil die ja alle die Eigentumsfrage nicht stellen. Und sie hat mich mit Literatur bombardiert, bis ich untergegangen bin. Aber es hat ja geholfen, insofern. Also es gibt bei allen diese antifaschistisch-demokratischen Orientierungen. Und diese Leute sind bereit zur Aktionseinheit, beziehungsweise sogar zu weitergehenden gemeinsamen Aktionen. Und deswegen muss man sie finden und bewahren. Weil das ist für uns ein Wert. Andererseits ist das die ideologische Grundlage, um die Totalitarismustheorie als das zentrale bürgerliche Gegeninstrument gegen unsere Volksfrontbestrebungen auszukontern. Und zum Schluss, das alles funktioniert nicht, wenn man nicht zwei Voraussetzungen schafft. Die erste Voraussetzung ist, und da sind wir wieder hier, auf der alltäglichen Ebene muss ich beweisen, dass ich eben nicht nur irgendwo die Weltrevolution im Kopf habe, sondern dass ich ein konsequenter Vertreter der Interessen der Arbeiterklasse im Hier und Jetzt bin. Und das heißt, ich muss, es gibt ein wunderschönes Thälmann-Zitat, wir müssen die opferfreudigsten und kämpferischsten Kollegen in Betrieb und Gewerkschaft sein. Aber es hat eben auch noch eine andere, und das ist eine ideologische oder eine weltanschauliche Voraussetzung. Ich muss es lernen, wieder zu differenzieren zwischen der ideologischen Kritik an bürgerlicher Ideologie und auf der anderen Seite zwischen den auch ideologischen Bestrebungen darum, die Aktionseinheit zu gehen. Ich habe mit wahnsinnig vielen Christen schon Nazis blockiert und habe deswegen noch nie das Händefalten angefangen. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht vor. Aber trotzdem muss ich es ja hinbekommen, weiterhin freidenkerische und atheistische weltanschauliche Grundlagen zu setzen und diese Leute in die Aktionseinheit einzugliedern. Und ganz häufig, wenn wir untereinander darüber diskutieren oder wenn Linke darüber diskutieren, fangen sie an zu sagen, du darfst doch dieses Bündnis nicht kritisieren, wir wollen doch mit denen die Aktionseinheit machen. Nee, andersrum, ich muss sie kritisieren, ich muss herausfinden, was meine Position ist und was die Position der anderen ist, damit ich das Gemeinsame, das Verknüpfende herausfinden kann. Denn ansonsten gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, naja, wenn jedes Bündnis mir meine Eigenständigkeit nimmt, dann werde ich linksradikal und es gibt keine Bündnisse mehr. Und die andere Variante, und darin sind so bestimmte Menschen, die mein Parteibuch haben, ganz groß, das müssen wir nachher rausschneiden, die mein Parteibuch haben, ganz groß, naja, wenn ein eigenständiger Standpunkt zum Verlust von Bündnissen fehlt, dann geben wir den eigenständigen Standpunkt auf und gehen auf in der Bewegung und schwimmen mit und werden ein Teil der Mosaik-Linken. Und damit hat sich nicht nur das dort, was ihr hinter mir seht, sondern auch die demokratische Tradition erledigt, weil dann gibt es keine Kraft mehr, die sie umsetzen könnte. Und mit dieser Pöbelei bin ich am Ende. Ich danke euch.